Gut, dann ja, schön, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, herzukommen. Wir beten immer zuerst und dann starten wir. Vater im Himmel, ich will dir von Herzen dafür danken, dass wir hier sein dürfen und dass wir dein Wort miteinander aufschlagen dürfen, dass wir uns mit Fragen beschäftigen dürfen, die uns bewegen in unserem Christenleben, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir darin studieren, viele, viele Fragen, die wir stoßen. Wir wollen dich näher kennenlernen, Herr. Wir wollen dich sehen, wie du bist, und wir wollen angemessen auch darauf reagieren. Wir wollen darauf antworten, so wie es dir entspricht, Herr. Und ich will dich bitten, dass du unsere Sinne zurüstest und dass du uns unsere Herzen bereit machst, dich zu erkennen. Wir von uns aus, wir können das nicht. Wir wollen dich bitten, offenbare dich, Herr. Lass uns deine Größe und deine Macht sehen. Lass uns schmecken, wie wunderbar deine Pläne und deine Werke sind. Amen. Ja, wir sind eigentlich im Alten Testament und haben eine weite Reise hinter uns. Ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben. In Genesis damals gestartet. Inzwischen sind wir im zweiten Buch Mose angekommen. Wir haben uns lange Zeit beim 19. Kapitel aufgehalten, um zu sehen, wie was es mit dem ganzen Bund auf sich hat, was es bedeutet, dass Gott einen Bund schließt mit dem Volk. Es hat vieles, vieles angeschaut, was mit den Bünden zu tun hat, auch vom Alten Testament her. Und wir sind jetzt eigentlich in 2. Mose 20 angelangt. Wir sind dort angelangt. Und die Frage ist jetzt, die wir uns gestellt haben, die noch offen geblieben ist von der ganzen Betrachtung, die wir jetzt in 2. Mose 19 gemacht haben. Da geht es ja um die 10 Gebote, ab Kapitel 20. Die Frage für uns, inwiefern, oder wie ist das Verhältnis von Christ und Gesetz? Ja? Da gibt es ja viele, viele unterschiedliche Auffassungen, denke ich. Jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung und interpretiert das Ganze auch. Und ich will einfach versuchen, dass wir dieser Frage auf den Grund gehen. Aber ich muss euch eure Erwartungen auch ein bisschen bremsen. Wir machen heute eine Einleitung, ja, weil das ist ein sehr umfangreiches Thema. Ja. Das kann man nicht mit einmal schnell durchhauen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich heute und die nächsten zwei, drei Male wahrscheinlich dann mit dem Thema befassen. Also es ist ein bisschen was Langwierigeres, aber meine Hoffnung ist, dadurch, dass wir im Alten Testament auch in der Bibel lese, in unserer Gemeindebibel lese, da unterwegs sind und an viele verschiedene Stellen gestoßen sind, wo wir uns auch gefragt haben, wie verstehen wir das richtig, was machen wir, fangen wir damit an, dass wir da einfach eine grundlegende Ausrichtung haben. Denn es ist so, dass wir unbewusst, denke ich, ja eine Unterscheidung treffen, sage ich mal, oder? Also ich sage mal, ein Teil von dem Gesetz würden wir sagen, das ist verbindlich, das sollten wir uns danach richten. Ein anderer Teil sagen, da richten wir uns nicht danach. Und wiederum ein anderer Teil, da sind wir nicht so ganz sicher, was sollen wir damit machen? Also ich will es ein bisschen verdeutlichen. Wenn es hier heißt, du sollst nicht töten, dann denken wir, das ist gut, oder? Dass man sich daran hält, oder? wenn es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, dann denken wir, das ist gut, oder? Das akzeptieren wir gerne und das nehmen wir an. Verschiedene andere Sachen, die gesagt werden, die sagen wir, oh ja, das ist richtig. Andere Sachen haltet ihr nicht aus dem Gesetz, oder? Gibt es solche Sachen, die ihr nicht haltet aus dem Gesetz?
Ja.
Schweinefleisch essen, okay, ja, zum Beispiel.
Keine Beschneidung.
Verschiedene andere Sachen, Opferungen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal ein Lamm geopfert habt. Also, wir sehen verschiedene Dinge, sagen wir vom Gesetz, okay, die gelten für uns nicht mehr, die sind jetzt nicht relevant für uns mehr. Und bei anderen sagen wir, da wissen wir nicht so ganz, als Beispiel 5. Mose 22. Was machen wir damit? 5. Mose 22. Also verschiedene Vorschriften. Vers 5. Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen. Denn jeder, der dieses tut, ist ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott. Wenn sich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Weg findet, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, dann darfst du die Mutter auf den Jungen nicht nehmen. Ja, du sollst die Mutter unbedingt fliegen lassen. Die Jungen aber magst du zu dir nehmen, damit es dir gut geht und du deine Tage verlängerst. Wenn du ein neues Haus baust, dann sollst du ein Geländer um dein Dach machen, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus bringst, wenn irgendjemand von ihm herabfällt. Dann müssen wir zum Sascha mal eine Besichtigung machen, ob er ein Geländer auf seinem Dach gebaut hat, okay? Ein
Flachdach.
Ja, steht aber nichts von Flachdach, da steht nur von Haus. du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besehen, damit nicht das Ganze dem Heiligtum verfällt und so weiter. Du sollst nicht mit einem, Vers 11, du sollst nicht mit einem Rind und einem Esel zusammenpflügen. Okay. Also, da fragt man sich mal, ja, was machen wir jetzt damit, ne? Steht da, ist eigentlich das Gesetz, ne? Aber was machen wir jetzt damit? Also so haben wir verschiedene Dinge, wo wir, ich sag mal so, aus unserem Instinkt heraus unterschiedlich beurteilen und wo wir unterschiedliche Entscheidungen treffen, ob wir das halten oder ob wir es nicht halten. Was, aber wo, ich meine, es ist, das muss man irgendwie begründen, oder? Ich meine, bei den Frauen ist es glaube ich eher so, dass man nach Gefühl geht, aber wir Männer brauchen eine Begründung, ja, also. Wir brauchen irgendwas, was handfest ist und wo man es ableiten kann. Und dementsprechend, weil ich ja keine Frau bin, deswegen würde ich gerne sagen, was für eine Begründung können wir oder was für nach was für einem, wie können wir vorgehen, damit wir sicher sein dürfen, was gilt uns nicht. Ja, das ist mein Ziel. Aber als erstes würde ich gerne festhalten, ist das Alte Testament wie das Neue Testament Gottes Wort? Oder gibt es manche Teile sind Gottes Wort? Das ist alles. Das ist alles Gottes Wort, ja? Woher wisst ihr es? Ja, okay. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Steht wo?
Timotheus.
Da gibt es einen ersten und zweiten. Welcher ist? 2. Timotheus 3, das klingt gut. Das erste habe ich überhört. 2. Timotheus 3. Ich weiß, die Stelle kennt ihr, aber es ist gut, dass wir wieder neu zurückkommen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Ihr wisst ja sicher, der hat nur 17 Verse. Und wenn ich merken, die letzten zwei. Nee, das. Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Okay, soweit, ja? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also, was heißt. Steht alle, ne? Also, alles, was damals. Was war damals die Schrift?
Also, das Alte Testament.
Das Alte Testament hatten die vorliegen, als Heilige Schrift, oder? Ja. Ja? Also. Als, und hier sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre. Und wir haben es jetzt am Sonntag ganz kurz betrachtet, was für eine Anweisung für die da waren. Was für eine Anweisung gibt Paulus an Timotheus im ersten Brief? Dass man es liest. Okay, also ganz kurz zurückblättern, Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 13, 1. Timotheus. Da sagt er ihm verschiedene Dinge und er sagt eins, Timotheus, sagt er vorher, hier im dritten Kapitel, sagt er, ich habe vor, bald zu dir kurz zu kommen, aber bis ich komme, in 4, Vers 13, bis ich komme, achte auf das Vorlesen. Was sollte vorlesen? Grimmes Märchen? Nein, das Alte Testament natürlich. Das Alte Testament. Achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Ja? Also, das Alte Testament, und Paulus sagt, das ist Gottes Wort, und das ist sogar, nicht nur, dass es Gottes Wort ist, und wir sagen, es ist Gottes Wort, aber wir verstehen es nicht, stellen es in den Schrank und sagen, schön, dass es da ist. Nein, es ist sogar, es heißt es sogar nützlich, oder? Es ist brauchbar. Auch für uns als Christen, oder? Das heißt, das Gesetz ist vollkommen Gottes Wort, das ist heilig, es ist gut. Römer 7 übrigens können wir nachlesen, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Paulus sehr, sehr, sehr wörtlich, sehr ausdrücklich. Und es ist sogar nützlich, denn wenn es nicht nützlich wäre, warum soll er es denn dann vorlesen? Einfach nur, damit das Programm gefüllt ist, gell? Nein, nein. Wozu ist es nützlich? Nochmal zurückblättern in 2. Timotheus 3 wieder. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und, also wenn sie von Gott eingegeben ist, heißt es, Gott ist der Autor. Ist von Gott eingegeben und ist nützlich, schaut, ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Okay? Also das Alte Testament ist gut und nützlich, dass es uns so zurüstet, dass es uns so ausrüstet, und auch das Gesetz mitunter, tüchtig zu sein, das Ganze alles zu tun eigentlich, was Gott von uns möchte, auch als Christen. Also das können wir erstmal so festhalten. Das ist vollkommen Gottes Wort, es ist alles gültig, es ist nicht so, dass irgendwas einfach sich aufgelöst hat sozusagen, und sagen, oh, das ist nicht Gottes Wort. Trotzdem ist es aber so, ist das Gesetz, trotzdem, dass wir das festhalten, dass Gottes Wort ist, dass es vollkommen ist, ist es für uns eine gültige Lebensregel? Zumindest als Ganzes betrachtet, nicht. Wir haben vorher schon gesagt, manche Sachen können wir gar nicht halten, dass wir das wollten. Wir können im Tempel keine Opfer darbringen, weil es keinen Tempel gibt. Ja? Mal abgesehen davon, was die Bibel noch alles dazu sagt, zum Opfer und so weiter. Ja? Aber verschiedene andere Dinge, ich weiß nicht, ob ihr dafür wert, irgendein ungehorsames Kind zu steinigen, so steht es drin im Gesetz.
Ja.
Ja? Also, deswegen wird sehr, sehr schwierig und wir würden sogar anderen Dingen aus dem Neuen Testament direkt widersprechen. Wenn ihr mal Galaterbrief aufschlagt, das ist interessant, ja. Galater, Kapitel 5. Spricht Paulus so etwas. Kapitel 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Was auch immer jetzt das alles bedeutet im Einzelfall, aber schau mal. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Das ist heftig, oder? Das ist im Alten, im Gesetz auch sehr deutlich verankert, oder? Man muss sich beschneiden lassen. Wer sich nicht beschneiden lässt, der... Also sehr, sehr krass eigentlich. Und Paulus sagt zu ihnen hier, wehe, ihr lasst euch beschneiden. Dann wird euch Christus nicht nützen. Also das heißt, ist jetzt in eine besondere Situation hineingesprochen, wo sie ihr Vertrauen auf die Beschneidung setzen wollten, ja, und sagen, dadurch dachten, dass sie zugehörig werden zum Volk Gottes. Deswegen sagt er es, weil dahinter steckt Vertrauen. Das bedeutet nicht, jeder, der beschnitten ist, der hat sich das Heil verwirkt.
Geht es jetzt um die Juden oder die
Heiden? Also in erster Linie hier Heiden, an die er das schreibt. Also in erster Linie sind das Heiden, ja.
Mhm.
Ja. Die aber sehr stark angezogen waren von diesem Judentum.
Ja. Ich habe es so gedacht, aber ich habe das.
Ja, ist gut. Oder wenn wir anschauen, 3. Mose Kapitel 11, das schlagt jetzt nicht auf, da steht einfach nur ganz lange Liste, reine und unreine Tiere.
Mhm.
Was sagt Jesus in Markus 7? Mal aufschlagen, Markus 7. Markus Kapitel 7.
Nicht das, was der Mensch isst, macht ihn unrein.
Ja, genau. Genau. Wobei du es jetzt falsch studiert hast, aber nicht, was der Mensch isst, macht ihn unrein. Das stimmt nicht, dass es ihn unrein macht. Das ist nämlich genau der Punkt. Und da heißt es, Vers 14. Als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und dann heißt es, als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann. Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Ja, genau. Er hebt das im Grunde auf. Ja, und er sagt, es sind alle Speisen erlaubt, ihr dürft alles essen. Beim Jud steht ja auch zu Berge. Aber das sind die ganzen Fragen wiederum, mit denen wir uns dann auseinandersetzen wollen jetzt mit der Zeit. Ja. Aber wir sehen, obwohl es Gottes Wort ist, obwohl Paulus selbst ja geschrieben hat, dass das ganze Wort nützlich ist, er hat es selbst geschrieben. Und das schreibt auch der gleiche Paulus. Okay? Deswegen müssen wir dann fragen, ja, wie bringen wir es dann zusammen? Und wie gehen wir dann mit dem Gesetz um? Und bevor ich aber mehr und mehr mit euch das Thema dann aufgraben will und aufarbeiten und zu Lösungen kommen will, anhand von der Bibel, das alles von der Bibel bestätigen, ist mir nochmal wichtig, dass wir uns ein paar Prinzipien bewusst machen für das Studium vom Alten Testament. Ich meine, diejenigen, die jetzt schon länger dabei sind, die haben einiges jetzt schon gelernt, denke ich, aber nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nochmal uns dessen bewusst machen, dass wir uns nochmal damit eine Basis schaffen, damit wir es richtig verstehen können, damit wir es einordnen können. Also drei Prinzipien, die ich euch heute nochmal mitgeben möchte, bevor wir uns dann rechtlich nochmal so systematisch, kann man sagen, so der Reihe nach mit dem Thema nochmal auseinandersetzen. Was müssen wir beachten? Das erste, was wir beachten müssen, ist, dass das Neue Testament, würde ich mal so sagen, die Deutungshoheit hat über das Alte Testament. Okay? Also, wenn wir verschiedene Dinge lesen, wir haben so, dass wir eine fortlaufende Offenbarung haben. Okay? Wir fangen an bei Genesis 1. Da bekommen wir ein gewisses Maß an Dingen uns gesagt. Dann kommt aber mehr Offenbarung, mehr Offenbarung, mehr Offenbarung und mehr, 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 mehr. Und das ist wie ein Weg, sag ich mal, der zugeht auf eine Stadt. Ja, und da ist mal eher die erste Laterne irgendwo, der können wir uns orientieren. Und dann kommt die zweite Laterne, dann kommt die dritte Laterne. Und dann wird es immer mehr und mehr und mehr, bis wir in der Stadt sind und alles ist hell. Ja. Also das ist ähnlich wie eben im Alten Testament auch. Bei vielen hat das zu Schieflagen geführt, dass sie etwas im Alten Testament lesen, da steht es und ist geschrieben. Und dann, dass sie das hineintragen ins Neue Testament und das Neue Testament versuchen irgendwie in dieses Verständnis hineinzupassen. Versteht ihr, was ich meine? Die merken, dass das Neue Testament sagt eigentlich irgendwie ein bisschen anders, aber jetzt versuchen wir, weil wir im Alten Testament so gelesen haben, jetzt versuchen wir das irgendwie da rein zu quetschen. Das ist keine gute und gesunde Art und Weise. Hebräer 1 ist es, diese Stelle, die uns da ein Stück weit diese Ausrichtung gibt. Kennt ihr auch in- und auswendig. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat. Also wer sind die Väter? Abraham, Isaac, Jakob. Okay. Aber auch die ganzen Vorfahren. Also Väter steht einfach für Vorfahren. Ja? Also nachdem Gott ehemals und er sagt, vielfältig, auf vielerlei Weise ehemals zu den Propheten geredet hat, zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Ja, das ist bei der Übersetzung ist ein bisschen tricky, weil da die haben Hebräerbrief ans Ende verfrachtet. Hebräer 1, Vers 1. Genau. Also, nachdem Gott vielfältig, auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Welche Zeit umfasst das?
Das ganze Alte Testament
bis auf Johannes, ja. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat und so weiter. Okay, wenn wir mal so betrachten, was ist die höherwertige Offenbarung? Die ganz viele Formen oder ist so gleich da hat er halt damals mit den Propheten geredet und jetzt hat er halt mit dem Sohn geredet. Mal so, mal so. Ja, es ist klar, oder? Er hat vorher vieles geredet und das ist wahr und das ist gut und das ist richtig. Aber am Ende der Tage hat er geredet im Sohn. Was ist das? Ein viel größeres Gewicht nochmal. Viel größere von dieser Offenbarung. Okay? Also das soll uns ausrichten. Und für mich ist ganz wichtig.
Ganz kurz, ja? Heute. Und durch was spricht Gott heute?
Immer noch im Sohn. Wir leben immer noch in dieser gleichen Zeit.
Durch Bibel.
Und durch die Schrift. Durch das, was die Apostel und von Christus uns weitergegeben haben. Und das ist in der Bibel. In erster
also
Linie.
Eigentlich ist dann Bibel, weil Jesus da eh drin ist.
Weil die Bibel Jesus verkündigt, genau. Weil sie ihn und sein Werk darstellt und uns vor Augen malt. Das ist wie in Johannes ganz am Ende sagt er, Jesus hat noch viel mehr Zeichen gemacht, aber diese habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und durch den Glauben an seinen Namen ewiges Leben habt. Ja. Ja. Also das ist das, was wir sehen. Und dann ist für mich wichtig, dass Jesus und die Apostel, die Lehrer, von denen wir hingehen und lernen, wie man das Alte Testament auszulegen und zu verstehen hat. Denn das Neue Testament bezieht sich ja sehr viel auf das Alte Testament, oder?
Ja.
Ja, oder sind es zwei Bücher so, die nichts miteinander zu tun haben? Überall, oder? Allein in diesem einen Vers, wo wir jetzt gelesen haben, spricht er von etwas von den Propheten und von den Vätern. Das ist eine Zeit, die sehr, sehr lange zurück war. Und so, wenn wir durchlesen, es wird sehr, sehr, sehr viel aufs Alte Testament bezogen. Jetzt ist aber für mich wichtig, wenn wir an manchen Stellen würden wir im Alten Testament, sage ich mal, vielleicht mache ich ein Beispiel, Jeremia Kapitel 31. Wir hatten uns damit befasst, deswegen mache ich es nicht ausführlich, aber nur als kurze Erinnerung. Jeremia 31. Heißt es so, Jeremia 31 ist es: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Also mit wem steht da? Haus Israel, mit dem Haus Juda. Wer ist von euch nochmal ein Jude? Keiner. Dann habt ihr Pech gehabt. Warum denkt ihr nicht, dass ihr Pech gehabt habt? Hier steht sehr deutlich. Ja, okay. Aber wenn wir ins Neue Testament hineingehen und wiederum den Hebräerbrief, da kannst du Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10 eigentlich durchlesen.
Aufgepackt.
Und ja, das ist Römer 11, genau. Und da sehen wir, wie der Hebräerbriefschreiber sehr, sehr deutlich macht, dass das, was jetzt gekommen ist, dass das dieser neue Bund ist, von dem Jeremia damals gesprochen hat. Okay? Also damals dachten alle, ja, Haus Israel und Haus Juda. Jetzt wissen wir, die Gemeinde, Haus Juden und Heiden zusammen. Okay, deswegen ist nicht so sehr wichtig, was wir wortwörtlich vielleicht dort lesen und sagen, da steht nichts von Heiden. Sondern, dass wir sehen, was die Apostel durchs Licht, was Gott gegeben hat, gezeigt bekommen haben und dass wir es von ihnen aus verstehen und interpretieren. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Prinzip, weil sonst kommen wir an vielen Stellen kommen wir ins Rudern und sagen, oh, was machen wir damit, was machen wir damit? Das zweite Prinzip, also das erste ist, dass das Neue Testament und vom Neuen Testament her legen wir das Alte aus. Das heißt, wenn wir das Alte Testament lesen, sollten wir es niemals tun, ohne daneben das Neue zu haben. Okay? Zumindest in Gedanken, dass wir immer wieder fragen, was und zurückgehen ins Neue Testament, wie beurteilt das Neue Testament, wie welches Licht haben wir dort, um diese Situation besser zu verstehen.
Wir sind ja auch zusammen.
Ja, genau. Brauchen wir nicht zwei, gell?
Nee.
Aber da muss man schnell immer wieder blättern hin und her. Und sei es nur im Kopf. Also, und das zweite Prinzip, was ich denke sehr wichtig ist, viele, und das haben wir hier schon gesehen, jetzt in der Stelle, viele irdische, scheinbar irdische Verheißungen im Alten Testament, Also was heißt irdische Verheißung? Was sind irdische Verheißungen?
Wohlstand, ist das sowas?
Wohlstand zum Beispiel. Oder
Sicherheit, Frieden.
Frieden, Sicherheit, kein Krieg. Alles. Langes Leben. Alles, was sich so auf diese, sichtbare, auf die sichtbare Welt, sag ich mal, bezieht. Okay? Also viele Verheißungen, die zuerst mal irdischer Natur zu sein scheinen, die haben aber eine weiterreichende geistliche Bedeutung. Okay? Also das heißt, diese Erfüllung, diese Verheißung, wenn die sich irdisch erfüllt hat, heißt nur nicht, dass die Verheißung ausgeschöpft ist. Da gibt es noch das hat noch viel mehr Potenzial und zeigt noch auf etwas viel Größeres, auf etwas viel Höheres. Beispiel. Oder es kann manchmal sogar sein, dass es gar nicht auf etwas Irdisches zeigt, wie wir eigentlich denken, sondern es zeigt auf etwas Geistliches. Malachi, schlag mal auf. Der letzte Prophet im Alten Testament, kurz vor Matthäus. Malachi 3 und die letzten Verse. Vers 23. Da heißt es so: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. War Elia? Prophet? Wird er hier angekündigt, wie Christus im Voraus angekündigt wird? Ne, der war schon da, gell?
Der war schon da. Die Geschichte war schon lange.
Komisch, gell? Ja. Also das ganze Ding war doch schon längst. Und jetzt sagt er, ich sende euch den Propheten Elia. Vielleicht von Toten auferstehen, wiederkommen, wer weiß. Bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage, heißt es hier. Okay, ein bisschen komisch, aber er redet von Elia. Elia kennen wir. Also bevor dann irgendwas Großes an einer Offenbarung kommt hier, müssen wir auf Elia warten, oder? Kann man meinen. Wenn wir ins Neue Testament hineingehen, was sagt das Neue Testament? Kann man zum Beispiel aufschlagen. Ja? Das ist das eine, ja. Aber die Bibel hat auch noch, das Neue Testament hat auch noch mehr zu sagen. Aber ganz in der Nähe von dieser Stelle, Matthäus 17 ist das, die Verklärung. Da ist tatsächlich Elia im Erschienen. Aber sagt hier noch was anderes.
Matthäus 17 ist es? 17.
Ja. Matthäus 17, da heißt es so. Die gehen dann wieder runter von dem Berg und dann heißt es in Vers 10. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Also da ist eine Erwartung, zuerst muss Elia kommen. Jesus spricht davor, dass er von den Toten auferweckt werden wird und so weiter, ja. Die sagen, ja, aber Elia muss ja zuerst eigentlich kommen, oder? Was er hier antwortet? Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Also ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden, heißt es. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Aha, also nicht ein wiederauferstandener Elia muss kommen, bevor Jesus kommt, sondern ein Prophet, der, an der anderen Stelle heißt es, der im Geist und in der Kraft des Elia kommt. Ja? Also, oder wenn wir eine weitere Stelle aufschlagen, Lukas 1, ja? Lukas 1, wird Johannes der Täufer angekündigt, dass er geboren werden wird. Den Zacharias, ja, ihr kennt vielleicht die Geschichte. Und da wird etwas gesagt, was er tun wird. Vers 15 heißt es, denn er, das heißt Johannes der Täufer, Lukas 1, Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und, jetzt hört mal, vielleicht kommt euch der bekannt vor, die Rede Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird hergehen, jetzt ist das, was ich gerade gesagt habe, er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Kennt ihr das, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern? Wo haben wir es gelesen?
Maleachi.
Oh, okay. Was wird der für ein Programm haben? Frieden stiften zwischen verfeindeten Familienbeziehungen. Also wird als ein Merkmal hier genannt. Ja? Er wird kommen und er wird die Leute wohin führen? Mit was für einer Taufe hat er sie getauft?
Mit Wasser.
Eine Taufe mit Wasser, aber zu was? Zur Buße heißt es, ja? Also eine Taufe zur Buße war das. Also es heißt, wo Leute umgekehrt sind. Wie er hier sagt, er wird die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren. Also das heißt, das ist eine Umkehr, das findet ein Umdenken statt. Ja? Und wie gesagt, das wird erfüllt. Das wird erfüllt. In wem? Ein wieder auferstandener Elia? Nein, das ist der Täufer. Okay, der ist Elia, der kommen soll. Also wir sehen eine alttestamentliche Verheißung, wo wir zunächst denken, oh, wird irgendwie Elia wahrscheinlich auferstehen. Aber hier im Neuen Testament wird uns gezeigt, oh, das ist Johannes der Täufer damit gemeint.
Aber er bezeichnet sich selber nicht als solcher.
Er bezeichnet sich, es ist interessant, dass er es nicht macht.
Nein, es dezidiert.
Genau, das ist in Johannes 1. Es ist eine spannende Frage, warum er es macht. Ich kann es nicht genau sagen. Müsste man vielleicht noch näher mal sich damit befassen. Aber Jesus legt es so aus denke ich, ist klar. Ne? Aber ein anderes Beispiel, wo es auch noch, denke ich, noch mal deutlicher wird, das ist bei Abraham. Wenn wir noch mal zurückgehen, ganz weit. Ich weiß, wir springen wieder sehr viel. Erste Mose 12. Erste Mose 12. Heißt es, und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Denn dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann in Vers 7 heißt es, und der Herr schien dem Abraham, sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und das Ganze, wenn wir viel weiter blättern, sage ich mal, dann sehen wir vier verschiedene Dinge, also werden dem Abraham verheißen. Man kann es auch ein bisschen mehr zusammenfassen, aber ich würde es mal jetzt auf vier mal aufsplitten. Das erste, was ihm verheißen wird, ist Nachkommen. Er wird einen Nachkommen haben. Rein von der Geschichte, wenn wir die Geschichte lesen nur. Jetzt mal so, Abrahams Geschichte, wer ist dieser eine Nachkommen? Jetzt nur mal
Isaac.
Okay. Herrn Isaac hat sich die Verheißung eigentlich erfüllt, oder? Irdisch, ist ein irdischer Isaac, konnte man anfassen.
Aber wie die Sterne am Himmel, also reicht.
Ja, also genau, dann kommt noch weiter. Eine Nation. Was ist das für eine Nation, die aus ihm hervorgehen wird? Das ist das Volk Israel, oder? 12 verschiedenen Stämmen, das aus den Söhnen Jakobs sich gegründet hat. Also eine große Nation. Was soll denn noch verheißen? Das dritte. Also ein irdischer Nachkomme, ein irdisches Volk.
Mit seinem Fuß tretet.
Land, ja? Ein irdisches Land wird ihm verheißen, wird ihm versprochen. Was, welches Land war das? Kanaan.
Ja,
wie auch immer. Und das, als viertes, was wird ihm noch versprochen, was wird ihm noch verheißen? Segen. Und was ist das für ein Segen über Abraham gewesen? Was heißt es ganz oft? Materieller Segen, oder? Wenn die große Viehherden, viel Besitz, Reichtum, so dass man sehen kann, dass Gott ihn segnet, ja, wenn man so sagen. Also, vier Sachen, wo wir sagen, die sind alle irdisch. Die kann man anfassen, kann man sehen. War das alles? Oder geht die Verheißung darüber hinaus? Hat die noch eine geistliche Dimension? Hat sie? Okay, inwiefern?
Römer 4.
Römer 4, was steht in Römer 4?
Dass alle Christen Söhne Abrahams jetzt sind.
Okay. Also dann geht es um eine Nation, die ein bisschen größer ist noch als das Volk Israel. Ach so. Okay. Also seht ihr, aber das wärst du da drauf gekommen, wenn du zum ersten Mal von vorne gelesen hättest.
Okay.
Siehst du? Okay.
Gut, dass wir hier sind.
Du hast Römer 4 gesagt. Können wir schauen, Römer 4. Da ist vor allem, an welchen Vers hast du genau gedacht?
So genau habe ich nicht gedacht.
Okay. Ich glaube, noch besser, also das ist auch schon, wird auch schon viel um Abraham und um den Glauben, durch den er gerechtfertigt wurde. Aber besser ist noch beschrieben, denke ich, in Galater 3. Sag mal Galater 3 auf. Römer 11, wird das auch gesagt. Zumindest geht es um das ähnliche Thema. Am deutlichsten, finde ich, wird es ausgedrückt in Galater 3. Oder auch in Johannes 8, aber jetzt bleiben wir hier erstmal hier. Vers 7 ist es genau. Allerdings lesen wir vielleicht ab Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Also er sagt, das ist ja bei euch, verhält es sich genauso wie mit Abraham damals. Er hat Gott geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dann sagt er so, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Wer ist das eigentliche Volk, das hier Abraham verheißen wurde? Das ist nur ein nationales Israel? Nein, es sind alle, die aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt sind. Das heißt, es ist eine Nation, die sich über die ganze Erde erstreckt. Ein anderes Volk. Wie ist es mit dem Nachkommen? Wurde ihm einfach nur irgendein Nachkommen versprochen?
Dass da Könige hervorgehen aus den Nationen.
Ja, das ist in Kapitel 17, gell?
Ja.
Wo ihm gesagt wird, da werden sogar Könige von ihm hervorgehen. Aber was ist das für ein Nachkommen, von dem er spricht? Nachdem er Isaac...
Jesus.
Ja, richtig. Nachdem er ihn fast geopfert hat.
Jesus ist immer die Antwort.
Ja. Richtig. und woher wissen wir es? Vers 15 im gleichen Kapitel. Brüder, ich rede nach Menschenart. Ich benutze mal ein menschliches Beispiel. Ja, Galater 3 immer noch, genau. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Es wird nicht verändert, wenn man was... Geht sich einfach, wenn einer gestorben ist, ein Testament wird verlesen, und dann wird er gesagt, ja, so steht der Henry drin, der kriegt das und das. Und dann sage ich, oh, das passt mir aber gar nicht, streichen wir durch. Nein, das geht nicht, oder? Da wird keiner sich anmaßen, so etwas zu tun. Also, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht, und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem. Und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Also, wir denken, das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 22, nachdem Isaac fast geopfert worden ist. Gott sagt, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Völker der Erde. Ja. Was denkst du zuerst? Ja, es ist halt Isaac und alle seine Nachkommen. Nein, sagt er. Es geht noch viel weiter darüber hinaus. Da wird ein Nachkomme kommen, ein ganz besonderer. Und der ist Jesus. Weiter. Was ist mit dem Land?
Gehört ihn immer noch.
Ja, das ist richtig. Aber hat es eine höhere eine weiterreichende Erfüllung im geistlichen Sinn, was dem Abraham für ein Land zugesagt wurde. Ja,
genau.
Ja. Was, auf was für ein Land hoffte er denn, heißt es in Hebräer 11, oder? Ja. Dann, wenn er nur auf das irdische Land gehofft hat, dann war er ein armer Hund. Warum? Weil er es nicht erlangt hat, weil es nicht bekommen hat. Das Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Bitter, oder? Sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, also das heißt die Verheißung, die irdische Verheißung, ja? Sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, also hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Also wenn sie eine Heimat, ein Erbe gesucht hätten, von dem sie, ein Vaterland, ja, ihre Heimat, wenn sie von der gesprochen hätten, dann könnten sie zurückziehen. Das heißt, dann könnte Abraham wieder nach Ur gehen, zurück. Hat er ein Land. Hat er das gemeint? Jetzt aber trachteten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Okay, also es geht weit mehr als nur eine irdische Erfüllung von denen. Und was ist mit dem Segen? War das alles, war das der ganze Segen, den Abraham da bekommen hat? Oder hat er noch einen größeren, einen darüber hinausreichenderen
Segen? Dieses vom Epheser am Anfang an mit diesen allen himmlischen Segnungen.
Ja, okay. Das ist gut, das hat viel mit dem Thema zu tun. Epheser 1, Vers 3 heißt es, aber braucht ihr jetzt noch nicht aufschlagen, aber da heißt es, dass wir gesegnet sind mit jedem in Christus, mit jeder himmlischen Segnung in der Himmelswelt. Das ist richtig, aber was ist mit dem Abraham? Wir müssen wieder zu Galater Kapitel 3. Überlege ich, dass wir nicht zu viel und nicht zu wenig lesen, damit jetzt nicht zu viel Verwirrung über andere Themen entsteht, aber damit wir das Wesentliche mitnehmen. Wir lesen trotzdem einfach mal ab Vers 8 weiter. Wir haben ja Vers 7 gelesen. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. Eigentlich haben wir es schon hier, gell? In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Okay? Also, was war das für ein Segen? Vers 8 nochmal. Dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde. Was war die größere Dimension von dem Segen? Rechtfertigung durch den Glauben.
Ewiges Leben.
Ja, damit Versöhnung mit Gott, ewiges Leben. Nicht einfach nur irdischer Besitz, nicht einfach nur Reichtum. Was ist denn danach? Stehst du vor deinem Richter und da steht das Gesetz dir gegenüber. Und dann? Nein, in dir werden alle Nationen gesegnet werden. Und zwar dadurch, dass das Wort, das Evangelium hinausgehen wird und dadurch, dass es Menschen durch Glauben gerecht machen wird. Das ist der allergrößte Segen, den du dir vorstellen kannst. Es gibt keinen größeren.
Das ist so schön, diese Vers. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben.
Genau.
Und sogar die Juden waren und nicht an, oder sind. Und das ist nicht so schlimm.
Ja, richtig. Ja. Also das ist, genau. Jesus sagt eben dann auch in Johannes 8, sagte, wenn ihr, das sagt es zu den Pharisäern, ja, wenn ihr wirklich Kinder Abrahams wärt, dann würdet ihr mich nicht verfolgen. Würde mich nicht versuchen zu töten. Sowas hat Abraham nicht getan, sagt er. Ihr stammt vielleicht irdisch von Abraham ab, aber ihr seid nicht Abrahams Kinder. Ja. Also, wir sehen, und da versuche ich einfach nur an diesem Beispiel deutlich zu machen, sehr, sehr viele Dinge im Alten Testament, wo wir denken, die haben einfach nur eine irdische Erfüllung, gehen weit darüber hinaus und gehen ein viel, viel größeres und herrlicheres Bild. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir Verheißungen im Alten Testament lesen. Okay? Und wenn wir uns jetzt mit der Frage befassen wollen, welche Bedeutung hat das Gesetz? Ja, wir müssen sehen, viele Dinge, die damals scheinbar einfach nur irdisch waren, haben eine geistliche Bedeutung, die weit größer ist. Wie ich es ja versucht habe, an diesen paar Beispielen deutlich zu machen.
Kann ich da eine Frage machen? Yeah. Ich habe es gehört, dass zum Beispiel Abraham ist für ihn verheißen, dass er einen Sohn kriegt. Ah. Und dann Söhne, die bekommen Söhne und so weiter, und das geht. Und jemand hat es mal gesagt, dass zu der Zeit, die hatten nur diese Aussicht, dass die sterben und bei den Vätern begraben werden, aber die leben quasi ewig durch ihre Nachkommen. Und dann so quasi, es war ihm so wichtig, dass er ein Kind bekommt, das war quasi sein ewiges Leben in seiner Wahrnehmung. Ja. Ist das so? Das habe ich gehört, das habe ich...
Ja, das versucht man sich aus gewissen Aussagen so abzuleiten, aber das allein von Hebräer 11, wenn du sagst, er sucht ein anderes Land und er sucht eine andere Stadt, genau. Er hat sein Ziel nicht nur in diesen einen Nachkommen hineingelegt, sondern er hat was ganz anderes im Blick. Er hat diese geistliche Dimension. Wir denken immer nur, deswegen sage ich, wenn wir nur das Alte Testament lesen, kann man auf solche Gedanken kommen.
Denkst du, dass er glaubt, dass er ewig leben würde?
Ja, sicher.
Ach, ohne Isaac.
Weil er eine andere Stadt sucht, die von Gott bereitet ist. Sie halten Ausschau nicht nach einem irdischen Land, nicht nach einer irdischen Verheißung, sondern nach einer himmlischen. Mhm. Und was sagt Jesus zu den Schriftgelehrten? Sagt er zu ihnen, ja, es ist völlig klar, die leben alle. Bei Gott leben sie alle. Ja. Nicht, ich war der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nein, ich bin der. Ich bin der Gott von ihnen. Denn bei ihm leben sie alle. Ja? Also, gehe ich nicht damit.
Okay.
Und wie gesagt, auch hier wiederum das Prinzip vom Neuen Testament her, verstehen wir das Alte. Und haben wir mehr Licht für das Alte, weil im Alten Testament stehen gewisse Dinge geschrieben, aber wir bekommen mehr Informationen im Neuen Testament, mehr Licht, mehr Klarheit. Okay? Das ist wichtig für uns, deswegen brauchen wir immer die ganze Schrift, deswegen mache ich gerade das hier, damit wir richtig deuten können. Mit der Schrift, die Schrift auszulegen.
Gott hat meine Gebete erhört.
aber denn
ich wollte das Alte Testament.
Im Psalmen, der Psalmist schreibt, aber wenn ich im Grab bin, dann lobe ich dich nicht mehr.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Da ist schon, so vielleicht war es nur eine stumpfe Wahrnehmung oder ein
Ja, also mit solchen Aussagen kann man sich dann beschäftigen. Man muss natürlich immer berücksichtigen, auch was die Poesie alles bedeutet und was er genau damit ausdrücken möchte. Das kann man sich diese Fragen stellen. Ich sage mal, aber die anderen Sachen, die wir vom Neuen Testament auch haben, die müssen wir eben auch sehen.
Ja, klar.
Wie ist das, wo er den Isaac opfern wollte? Mhm. Dann hat er gesagt, Gott kann ihn noch verwenden.
Genau.
Also hat er schon was vom ewigen
Leben. Ja. Genau. Also das haben wir aber auch wiederum aus dem Neuen Testament, aus Hebräer 11, ja, wo er sagt, er hatte Glauben an Gott, dass er ihn auferwecken kann. Mhm. Ja. Also.
Von wem hatte das dann gehört, von dieser Auferweckung? Abraham?
Das heißt, Abraham war ein Freund Gottes.
Gott schenkt den Glauben, wie es ihm gefällt. Und wenn das sagt, dem Abraham, auch. Den gebe ich jetzt mal eine extra Portion. Dann
ja, und Gott offenbart, wie er es möchte. Und das liegt alles in Gottes Hand, das zu tun. Und als drittes würde ich gerne ein weiteres Prinzip, nämlich dass Christus Schlüssel sozusagen ist für das ganze Alte Testament. Wenn wir das Alte Testament ohne Christus lesen, ihr Lieben, dann wird es für uns dunkel bleiben. Es hat viel mit den anderen zwei Punkten zu tun, ja. Das hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Aber es ist so wichtig, dass wir das alles in Zusammenhang und in Bezug setzen zu Christus. Sonst bleibt alles mit vielen Fragezeichen und Fragen. Wie, was, es wird, bleibt dunkel, es ist Suppe. es ist nicht so, dass mit Christus jetzt der zweite Teil der Bibel beginnt. So, ja? Also, ab jetzt, davor wurde so ein paar Mal gesagt, da wird ein Jesus kommen, ja, und Matthäus 1 geht es los. Ich weiß, ich habe das euch an vielen Stellen gesagt, das ist nichts Neues, aber Christus ist die Substanz und das, der Inhalt von der ganzen Bibel. Überall sind Verbindungen und sind Wege, die zu Christus führen. Im ganzen Alten Testament müssen wir diese Wege finden und wir müssen die danach suchen. Genauso wie die Apostel das damals getan haben. Könnt ihr mal mit mir aufschlagen, Epheser Kapitel 1. Das sind schwierige Worte, ein bisschen so auf Anhieb das zu verstehen, aber ich denke, dass wir einen Eindruck zumindest mal damit rausnehmen können. Da ist es in 1, Vers 9. Er, und das ist Gott, über den hier die Rede ist, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm, wer ist in ihm? In Jesus. In ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. So, was denkt ihr, was Gottes Hauptplan und was sein größtes Ziel in der ganzen Geschichte ist? Alles auf Christus hin auszurichten. Alles in Beziehung zu ihm zu setzen. Alles, dass da nichts mehr da ist, was außerhalb von seiner Reichweite ist, was mit ihm nichts zu tun hat. Alles, und sei es, ob das friedlich gesinnt ist oder feindlich gesetzt, es ist aber alles in Beziehung zu ihm gesetzt. Und er ist das Haupt über alles. Er herrscht über alles. Und er ist die Zielrichtung von allem. In Epheser 3 sagt er das ähnlich. Und ihr müsst nicht alle Details verstehen von dem, was jetzt hier geschrieben steht. Dafür braucht es ein eigenes Bibelstudium. Aber wiederum, das Mitnehmen. Was ist die Zielrichtung? Was ist Gottes Ratschluss? Was ist sein Plan? Sagt er, Vers 8, mir, dem Allergeringsten, so spricht Paulus von sich selber, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, spricht er, denke ich, von der Gemeinde, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Es war lange Zeit nicht so klar, es war verborgen. Aber damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfältige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat, in wem? In Christus Jesus, unserem Herrn. Worauf läuft dieser ewige Vorsatz Gottes hinaus? Was ist ihm von Anfang an, als er angefangen hat, Genesis zu erfüllen, als die Geschichte angefangen hat, ihren Lauf zu nehmen? Was war Gottes Absicht und was war Gottes Ziel? Seinen Ratschluss zur Erfüllung und zur vollen Entfaltung zu bringen in Jesus. Jesus war nicht ein späterer Einfall, weil es halt einfach schlecht gelaufen ist. Es war alles von Anfang an auf ihn ausgelegt. Die ganze Geschichte von dem ersten Buch Mose bis Maleachi ist alles darauf ausgelegt, diesen Weg uns zu Christus zu führen. Alles ist wie eine Rolltreppe, dass es uns zu Christus bringt. Es muss uns alles vorbereiten, es muss uns alles innerlich bereit machen zu sagen, jetzt brauchen wir einen Retter, sonst geht alles den Bach runter.
Ich habe gedacht, Jesus kann halt, also zuerst war Gott und dann Jesus, aber am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.
Eben.
Und das ist bei uns bei Trumpf ganz groß und ich habe gedacht, hä, was für ein Wort, Jesus.
Ja, ja.
Das genau. Ist krass.
Ja. Genau.
Das ist krass.
Ja, eben, und deswegen, er ist derjenige, auch den, auf den es von den Seiten vom ganzen Alten Testament, der das Thema ist. Nur, dass es nicht so klar, nicht so offenbar ist, ja, aber es ist wahr. Und so ist für mich sehr, sehr wichtig, wenn wir das Alte Testament lesen, wenn wir es, immer müssen wir es in Bezug setzen zu Christus, immer zurück, immer zu fragen, wie steht das im Verhältnis zu ihm? Was hat es miteinander zu tun? Wenn wir es losgelöst lesen, dann wird es dunkel und dann werden wir uns tausenderlei Fragen stellen. Also die, und das trifft aber auch auf die Gemeinde zu. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob ihr so ein Modell kennt, aber ihr wisst, dass ich kein Verfechter davon bin. Das nationale Volk Israel, damit hat Gott seine Pläne. Und jetzt ist so, dass das Volk Israel seinen Messias abgelehnt hat. Jetzt haben sie erstmal eine Weile Pech gehabt. Jetzt setzt Gott sie auf die Seite. Jetzt kommt die Gemeinde dazwischen, bis sie entrückt wird. Und dann konzentriert Gott sich wieder auf sein Volk Israel. Sein nationales Volk Israel. Also die Gemeinde ist so Zwischenspiel. Also wir haben ein Hauptspiel, also eine Hauptattraktion, das ist das nationale Volk Israel. Dann ist einmal halt, haben sie eine Linie zu viel überschritten, dann hat Gott gesagt, okay, jetzt die Gemeinde und später wieder Volk Israel. Ich bin kein Freund davon. Ich bin kein Freund davon. Wenn wir das alles betrachten, ist das, was hier, jetzt könnten wir ganze Epheser 2 lesen, ist das höchste Ziel, worauf Gott hinaus will, ist die Gemeinde, oder? Und zwar aus Juden und aus Heiden zusammengesetzt, okay? Sowohl Gläubige aus den Juden, so als auch Gläubige aus den Nationen. Und die er zusammen eins gemacht hat. Und die die wahre Kinder Abrahams sind, die auf ein ewiges Erbe warten, denen die ganzen Verheißungen gelten, nämlich die Rechtfertigung, der ganze Segen Gottes, der ganze geistliche Segen Gottes. Das ist das, worauf die ganze Geschichte hinzuläuft. Nicht einfach nur ein Zwischenspiel, nicht einfach nur in der Warteschleife ein bisschen drehen, bis sich Volk Israel besonnen hat oder was weiß ich. Das ist nicht das, worum es geht. Das Höchste, worauf alles hinzuläuft, ist Christus und seine Gemeinde.
Aber Leute, die das glauben, die glauben auch, dass diese Juden in Offenbarung, dass die auch einfach der Gemeinde auch sind. Mhm. Ja. Das für alle quasi zusammen.
Es ist aber oft eben diese Vorstellung, da ist die Gemeinde entrückt, gibt es die Gemeinde gar nicht mehr auf der Erde. Und dann geht es weiter mit dem Volk Israel.
Mit quasi Alte Testament wieder quasi, oder?
Ja, da werden auch zum Teil sogar wieder die Opfer eingeführt, ja, und so weiter.
Darf ich ganz kurz fragen? Ja? Also wir haben das ganz kurz im Hauskreis letztens gehabt, aber wie glaubt ihr, dass wir das dann zum Schluss sein wird, dass die Gemeinde Gottes entrückt wird und das dann so weitergeht? Also ich glaube, das ist ein Tag X und ist rum.
Ja, ich glaube das
und
auch.
Und es wird nicht so sein, dass die Menschen hier noch weiterleben, welchen Sinn macht das, weil die werden sich ja eh nicht mehr bekehren. Bis die Letzte sich bekehren.
Also das ist, ich sag mal so, das ist in 5 Minuten können wir das...
Nee, ich redet gerade.
Das ist ein Thema, wo ich eigentlich auch dachte, das müssen wir vielleicht ein bisschen genauer betrachten, wo ich eigentlich einfach nur sagen kann, wie ich es verstehe von der Schrift her. Aber wie du sagst, sehe ich ganz oft, dass die Bibel sagt, Jesus kommt wieder und dann ist das Ende. Ja. So ganz kurz gesagt verstehe ich das auch. Natürlich gibt es da viele Fragen, die zu beantworten sind, aber auch für diese Fragen ist wiederum diese Perspektiven, die ich euch für heute versucht habe zu vermitteln, sehr, sehr wichtig. Es gibt eine irdische Erfüllung, aber wie sagt Hebräerbrief, das sind die Schatten und das sind die Bilder. Das sind schwache Kopien von dem Eigentlichen. Okay? Das kann sein, das erfüllt sich zunächst mal in einer irdischen Dimension. Aber das, worum es eigentlich geht, ist das Geistliche. Zuerst das Irdische, dann das Geistliche. Also das sind ein paar, da könnte man jetzt noch viele, viele Bibelstellen aufschlagen, ich weiß. Aber es sind ein paar Dinge, die für mich wichtig sind, auch wenn wir jetzt nochmal uns mit der Frage beschäftigen, Christ und Gesetz, wie ist das Verhältnis? Ist es gut, wenn wir diese Ausrichtung, wenn wir diese Blickrichtung haben. Und dann, denke ich, können wir ein gutes und gesundes Bild uns erarbeiten. So der Herr will, in 2 Wochen.
Ich treffe dich in 2 Wochen wieder.
Ja.
Voll gut, weil ich den nächsten Mal.